Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Die Wohnung mit alternativen Heizquellen warm bekommen, das kann im Wortsinn brandgefährlich sein. Warum darüber hinaus Kohlenmonoxid zur tödlichen Gefahr werden kann, erläutert gleich Andreas Wahlburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Und ob das Heizen mit Holz klimaneutral ist oder doch nicht, beschäftigt uns auch. Aus Ägypten hören wir, wie es kurz vor der Klimakonferenz dort um die Umweltschutzdebatte bestellt ist. Nach der Stichwahl in Brasilien schildert Jule Reimer, was vom neuen Präsidenten Lula zu erwarten ist. Und im Verbrauchertipp schließlich geht es um Paketdienste. Ungewöhnlich warm war der Oktober und das ist in diesem Jahr eine besonders gute Nachricht, treibt doch viele die Angst vor hohen Heizkosten um. Dicke Pullis und Socken tragen, sich auf dem Sofa in eine warme Decke einmummeln und die Heizung möglichst lange auslassen oder auf Sparflamme betreiben. Eine Möglichkeit zum Geldsparen. Wer einen Kamin oder Ofen hat, bekommt Teile der Wohnung mit dem Verbrennen von Holz warm. Für den kommenden Energiekrisenwinter befürchten der Deutsche Feuerwehrverband und das Schornsteinfegerhandwerk jedoch häufigere Brände und Kohlenmonoxidvergiftungen. Heute Vormittag habe ich mit Andreas Wahlburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks gesprochen. Ich fragte ihn zunächst, unter welchen Umständen es zu Kohlenmonoxidvergiftungen beim Heizen kommen kann.
Also es ist so, dass die Möglichkeit der Kohlenmonoxidvergiftung ganz klar und ganz schnell kommen kann, wenn Schornsteine verstopft sind, mangels Wartung an Heizungsanlagen und Kaminöfen und der Abzug nicht gewährleistet ist. Es ist einfach so, wenn Verbrennungsgase nochmals und nochmals verbrannt werden, entsteht dieses gefährliche Kohlenmonoxid. Oder die Wartung wurde nicht gemacht, dadurch kann auch halt die Kohlenmonoxidvergiftung halt stattfinden, weil es eine unvollständige Verbrennung dementsprechend kommen kann.
Wie äußert sich eine solche Vergiftung?
Ja, Kohlenmonoxid ist ja ein Gift, was Sie nicht riechen und nicht schmecken und bei Abgasaustritt halt zu Tode führen kann. Man merkt eigentlich von der Kohlenmonoxidvergiftung nicht viel, beziehungsweise beim Einatmen merkt man es gar nicht, weil man es halt, wie gesagt, nicht riechen kann. Wie äußert sich das? Ja, durch eventuelle Kopfschmerzen, durch Müdigkeit, durch Erbrechen. Ja, auf einmal schlafe ich ein und wache nie wieder auf. Dann ist es leider schon zu spät.
Wie schnell geht das?
Das kommt darauf an, wie hoch die Konzentration des Kohlenmonoxids im Raum ist. Das ist komplett unterschiedlich und ist auch vom Körper und Statur des menschlichen Körpers halt abhängig. Also da kann man nicht genau sagen, wie schnell das geht.
Wie weit kann sich dieses giftige Gas ausbreiten?
Das giftige Gas, also der Kohlenmonoxid, kann durch Wände und Decken gehen. Also es ist schon sehr gefährlich.
Also ich brauche gar nicht selbst eine solche Heizquelle zu haben. Es reicht, wenn mein Nachbar die hätte.
Eventuell schon, ja.
Wer braucht CO-Melder und wie viele und wie sehen die aus?
Also die Kohlenmonoxidmelder sind ja gesetzlich noch nicht verpflichtet, so wie bei den Rauchwarnmeldern. Rauchwarnmelder muss ja jeder mittlerweile haben und Kohlenmonoxidmelder ist eine freiwillige Leistung. Nur zu empfehlen halt sind Kohlenmonoxidmelder, wo Feuerstätten dementsprechend aufgestellt worden sind, die raumluftabhängig sind, wo man einfach die Gefahr sehen könnte, dass zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen kann.
Wie sehen die denn aus? Wie groß sind die?
Kohlenmonoxidmelder sehen fast ähnlich aus wie Rauchwarnmelder und können auch fast so groß sein wie die Rauchwarnmelder.
Wo müssen die stehen?
Kohlenmonoxidmelder werden installiert nach Bedienungsanleitung. Sie sind nicht an der Decke. Das ist halt bei den Rauchwarnmeldern, hängen Rauchwarnmelder mittig im Raum an der Decke und der Kohlenmonoxidmelder wird anders installiert. Er hängt meistens an der Wand um die 1,80 Höhe.
Kamin oder Ofen, die sind ja im Idealfall gut gewartet und werden ordnungsgemäß betrieben. Besteht trotzdem eine Vergiftungsgefahr, was CO betrifft?
Ja, eventuell. Warum? Es ist ganz klar, wann wurde der Kaminofen gewartet oder gereinigt. Es kann immer noch dazu kommen, dass der Schornstein oder das Rauchrohr, Abgasrohr halt dementsprechend verstopft sein könnte. Woran liegt es? Hereingefallene Vögel, die halt das Bewusstsein auf den Schornstein verlieren, weil sie sich getrocknet haben, fallen in den Schornstein rein und versuchen dann rauszuklettern und finden dann meistens ja den Weg noch in das Verbindungsstück und verstopfen somit das Verbindungsstück.
Improvisierte Heizquellen aus dem Baumarkt oder aus dem Gartenhaus oder aus dem Kerzenvorrat. Begeben sich Leute, die darauf setzen, um ihre Wohnung in Teilen warm zu bekommen, tatsächlich in Lebensgefahr?
Also Not macht erfinderisch und da sollte man wirklich ganz klar von Abstand nehmen, unsachgemäße Installationen oder falsche sogenannte Feuerstätten zu basteln oder selbst herzustellen, da befinden sich die Leute absolut in Lebensgefahr und davon ist auch abzuraten. Also nicht nur derjenige, der gebastelt hat, sondern auch die, die in dem Raum weiter auch mit drin sitzen und vielleicht erst die Wärme genießen, anschließend aber nie wieder da sind.
Und dabei geht es unter Umständen auch nicht nur um Kohlenmonoxid, sondern auch um eine ganz konkrete Feuergefahr, Brandgefahr.
Zum Beispiel jetzt gehen ja gerade diese Tontopföfen mit Kerzenlicht gerade in den sozialen Medien drumherum. Wenn das Wachs zum Beispiel bei diesen Teelichtöfen ja, Feuer fängt und dieses eventuell sogar noch mit Wasser löscht, kann es zu Explosionen kommen und die Brandgefahr ist dort und die Verbrennungsgefahr ist dort sehr hoch. Und nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Leute, die mit in diesem Raum eventuell sitzen.
Wenn ein Kamin oder ein Ofen in den vergangenen Jahren kaum genutzt wurde, jetzt aber wieder aktiviert werden soll, ist dann eine Kontrolle durch den Schornsteinfeger unbedingt nötig, Ihrer Meinung nach?
Also definitiv kann man sie nicht einfach so benutzen. Was eine dauerhaft stillgelegte Feuerstätte an Gefahren Potenzial darbietet, ist relativ hoch. Warum? Weil wenn längere Zeit kein Fachmann über diese Feuerstätte geschaut hat, ist halt auch da die Verstopfungsgefahr des Schornsteins, des Verbindungsstücks, eventuell sind poröse Dichtungen oder auch dementsprechend die Schamottsteine, das Innenleben der Feuerstätte defekt und dementsprechend können diese Abgase nicht abgeführt werden, die bei der Verbrennung halt vollzogen werden und da besteht auch genauso Lebensgefahr wie bei diesen selbstgebastelten Feuerstätten. Wenn eine Feuerstätte halt sehr lange nicht in Betrieb genommen worden ist.
Soweit Andreas Wahlburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Heizen mit Holz sei nicht klimaneutral, schreibt das Bundesumweltministerium auf seiner Homepage. Aber gleichzeitig fördert die Bundesregierung Holzheizungen als Ersatz für Gas und Öl. Das halten Umweltschützer für unsinnig. Waldeigentümer auf der anderen Seite schimpfen über falsche Aussagen des Ministeriums und sehen sich zu Unrecht als Klimasünder hingestellt. Der Streit ums Heizen mit Holz ist jedenfalls entbrannt. Einzelheiten von Eva Huber.
Für das Umweltministerium ist es ganz klar. Heizen mit Holz ist nicht klimaneutral. Wird Holz verbrannt, wird CO2 frei. Sogar etwas mehr als bei Kohle und Gas. Irene Seeling macht diese Aussage sauer.
Sie ist aus unserer Sicht die Position des Umweltministeriums nicht faktenorientiert und nicht sachlogisch.
Seeling ist Geschäftsführerin beim Verband der Waldeigentümer und folgt einer anderen Logik.
Wenn Sie einen Einzelbaum betrachten, dann stimmt das, aber das ist keine passende Perspektive. Da wird Ihnen jeder Forstwissenschaftler, jede Forstwissenschaftlerin komplett widersprechen, sondern wir müssen die Gesamtfläche betrachten.
Heißt die Gesamtfläche des Waldes. Was an CO2 in die Luft gepustet wird beim Holzverbrennen in einem Jahr, das nimmt der Wald, der gerade nachwächst, in dieser Zeit wieder auf. Somit ist das Heizen rechnerisch klimaneutral. Das wiederum findet Kenneth Richter nicht faktenorientiert.
Das ist aber ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
Er ist Umweltschützer, arbeitet beim Naturschutzbund und sagt, der Wald wächst ja so und so nach und bindet CO2, auch wenn man das Holz nicht verbrennt, sondern anders nutzt.
In allen unseren Klimaszenarien ist fest mit eingerechnet, dass der Wald eine Kohlenstoffsenke ist. Das heißt, ein Teil der Emissionen, die wir produzieren, wird durch den Wald aufgenommen.
Und verbessert so unsere nationale CO2-Bilanz. Je mehr Holz wir verbrennen, desto weniger können wir theoretisch woanders ausstoßen. Richter und auch das Umweltministerium finden, die Holzverbrennung habe nicht automatisch ein Vorrecht darauf, den nachwachsenden Wald für die eigene Bilanz zu nutzen. Und deshalb findet Richter es unsinnig, dass die Bundesregierung Holzheizungen nach wie vor fördert, als klimafreundliche Alternative zu Gas und Öl.
Wenn wir tatsächlich genauso viele Emissionen wie vorher oder möglicherweise noch mehr als bei Fossilen produzieren, dann macht es keinen Sinn, eine solche Technologie weiter zu fördern.
Die Bundesregierung habe die Förderung schon eingeschränkt, sagt dazu Julia Verlinden. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag und verteidigt die Haltung der Bundesregierung, weiter auch für Holzheizungen Geld zu geben.
Es ist wichtig, dass wir aus den fossilen Energien rauskommen, dass wir Ölheizungen ersetzen, dass wir Gasheizungen ersetzen. Aber letztlich wird Holz zum Beispiel auch in Kombination mit anderen Erneuerbaren, also als Hybridheizungen, teilweise uns helfen, tatsächlich auch hin zu 100% Erneuerbaren im Wärmesektor hin zu wechseln.
Das Ziel der Bundesregierung bis 2030 sind erstmal 50% Wärme klimaneutral zu erzeugen. So steht es im Koalitionsvertrag. Und Holzheizungen werden in dieser Rechnung bisher dazugezählt. Also als klimaneutral, sagt das Umweltministerium. Die Holzverbrennung müsse aber neu bewertet werden. Irene Seeling von den Waldeigentümern hofft, dass die Förderung nicht noch weiter runtergefahren wird und argumentiert, dass fast nur altes Holz, Sägespäne verbrannt wird, Reste, die anders nicht genutzt werden können. Das sieht Umweltschützer Richter nicht so. Die Reste ließen sich für Pressspanplatten, Papier, innovative Produkte nutzen. Der Streit ums Heizen mit Holz, er geht weiter.
Kontroverse ums Heizen mit Holz. Eva Huber trug die verschiedenen Standpunkte zusammen. Am kommenden Sonntag, also in einer knappen Woche, beginnt die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Und das Land gibt sich Mühe, sich nach außen als möglichst klimafreundlich zu präsentieren. Oder ist das nicht mehr als Greenwashing? So sehen es Nichtregierungsorganisationen, denn ihre Aktiven können nicht frei arbeiten. Und einen offenen Diskurs finden sie nur in den Bereichen, die der Regierung passen. Miriam Staber aus Kairo.
Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Die ägyptische Hauptstadt gehört zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Um den Verkehr zu entzerren, unternimmt die ägyptische Regierung einiges. Beispielsweise werden neue und mehr Straßen gebaut und auch alte Straßen verbreitert. Das wiederum bedeutet aber immer wieder Bäume abholzen, erzählt ein Familienvater. Wir nennen ihn hier Tarek.
Es ist traurig. In den letzten Jahren haben wir den Großteil der Grünflächen, also Parks und Alleen, in unserem Stadtviertel verloren. Das hat unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Jetzt sind die Straßen breiter, aber es gibt keine Gehwege mehr. Wie kann das passieren, während wir eine Klimakonferenz ausrichten?
Gemeinsam mit anderen Alteingesessenen aus dem gutbürgerlichen Kairoer Stadtviertel hat Tarek sich dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. Erfolgreich. Einige Beobachter werten solche Erfolge als Vorboten der UN-Klimakonferenz, die Ägypten dieses Jahr ausrichtet. Bei der sogenannten COP27 verhandeln die Staaten über konkrete Maßnahmen der Klimaschutzpolitik. Tatsächlich hat Ägypten bereits in den vergangenen Jahren beispielsweise die erneuerbaren Energien stark ausgebaut, in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle in der Region eingenommen. Aber Kritiker werfen der ägyptischen Regierung Greenwashing vor. Das bedeutet, dass sich das Land mit Vorzeigeprojekten wie riesigen Solarparks oder dem Bahnnetzausbau mit dem deutschen Partner Siemens als klimafreundlicher darstellt, als es eigentlich ist. Und dass damit der Fokus weg von Menschenrechtsverletzungen hin zu positiven Schlagzeilen gelenkt werden soll. Eine Interviewanfrage mit der Bitte um Stellungnahme hat das zuständige ägyptische Ministerium mehrere Wochen lang unbeantwortet gelassen. Die Organisation Human Rights Watch kritisiert, dass Umweltschutzarbeit in Ägypten nur möglich sei, wenn sie im Einklang mit den Prioritäten der Regierung stehe, so Richard Piercehaus, Direktor für Umwelt- und Menschenrechte bei Human Rights Watch.
Es ist zum Beispiel möglich, im Bereich Recycling zu arbeiten oder Müllvermeidung oder globale Klimafinanzierung. Aber alles, was sensible Bereiche berührt, dann bekommt man Ärger mit der ägyptischen Regierung. Ein Großteil dieser wichtigen Arbeit wird so unterbunden.
Seit 2014 regiert Präsident Sisi Ägypten autokratisch. Laut Beobachtern können Menschenrechtsaktivisten, aber auch Klima- und Umweltschutzorganisationen nicht frei arbeiten. Mit der Folge, dass politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden können und damit wichtige Impulse für das Land ausbleiben. Viele Umweltschutzaktivisten hätten das Land verlassen, beklagt Human Rights Watch. Und die, die bleiben, würden gefährlich leben und arbeiten, so Piercehaus.
Independent environmentalists in Egypt face constant harassment.
Unabhängige Umweltschutzaktivisten in Ägypten sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Sie werden von den Sicherheitskräften vorgeladen, haben Schwierigkeiten beim Reisen und vieles mehr. Der strukturelle Druck auf sie ist immens. Das ägyptische Regime wirft sein bürokratisches Gewicht auf sie und stoppt so jede Art von sensibler Umweltarbeit.
Kann eine UN-Klimakonferenz in so einer Atmosphäre tatsächlich Veränderung bewirken? Kritiker stellen fest, ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, wie wir ihn in Deutschland kennen, sei in Ägypten nicht möglich, die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Wie viel Kritik an der Weltklimakonferenz erlaubt sein wird, oder welche Demonstrationen stattfinden dürfen, ist noch unklar. In Kairo geht Tarek im Schatten der Bäume, die er und seine Mitstreiter gerettet haben, spazieren. Die Weltklimakonferenz fühlt sich hier sehr weit weg an. Und dennoch hat sie möglicherweise die Gelegenheit geschaffen, dass sie mit ihrem Engagement für die Bäume erfolgreich waren. Und davon profitiere das gesamte Stadtviertel, meint Tarek.
Als wir mit den Beamten über das Kulturerbe der Bäume sprachen, schauten sie uns an, als ob wir Chinesisch sprechen. Aber jetzt sprechen sie selbst über das Kulturerbe. Wir versuchen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bäume zu schärfen. Ein bisschen sind wir zu Agenten des Wandels geworden.
Miriam Staber war das über die Stimmung in Ägypten, wo in ein paar Tagen die UN-Klimakonferenz startet. Der linke Präsidentschaftskandidat Lula da Silva hat die Wahl in Brasilien knapp gewonnen. Wirtschaft, Energie, Klima und Artenschutz, was in dem großen südamerikanischen Land passiert, hat Auswirkungen weit über Brasilien hinaus. Lula ist nach dem offiziellen Wahlerfolg in die Öffentlichkeit getreten. Jule Reimer, was hat er für die wirtschaftliche Entwicklung und eng verbunden damit für die Umweltpolitik angekündigt?
Also er hat in seiner Rede die Amazonasregion in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ja ein brasilianischer Teil, ein großer Teil des brasilianischen Territoriums, aber extrem dünn besiedelt und eben im Fokus auch der Öffentlichkeit. Der derzeitige Amtsinhaber Jair Bolsonaro hatte breit dazu ermuntert, die Region rücksichtslos auszubeuten, auch illegal auszubeuten und auch die indigenen Schutzgebiete in Frage gestellt. Und damit soll jetzt Schluss sein, kündigte Lula an.
Wir werden die Amazonasregion wieder aktiv managen, sie überwachen und jegliche illegale Aktivität bekämpfen, egal ob es sich um Goldsucher, Bergbau, Holzwirtschaft oder illegale Landnahme durch Agrarunternehmen handelt.
Und er betonte, ein unversehrter Baum sei sehr viel mehr wert als Tonnen von illegal geschlagenem Holz, genauso wie ein Fluss mit sauberem Wasser viel mehr wert sei als all das Gold, das die illegalen Goldsucher dort mithilfe von tödlichem Quecksilber gewinnen könnten.
Das klingt ja nach einem ziemlich grünen Programm. Bedeuten diese Aussagen, dass die Abholzung beendet wird und der Rohstoffabbau eingeschränkt wird in Zukunft?
Nein, aber es wird weiter Rodungen und Bergbau geben und auch die Ausweitung von Agrarflächen, aber nach Regeln und Gesetzen. Unter früheren Regierungen Lula waren ja illegal agierende Unternehmen zum Beispiel ausgeschlossen von günstigen Staatskrediten. Und all diese Rechtsstaatlichkeit, die ist unter Bolsonaro erodiert. Die Regierung Lula braucht aber die Einnahmen für Sozialprogramme. Sie muss Mehrheiten finden. Es ist knapp im Kongress. Es gibt eine mächtige Agrarlobby. Es gibt aber auch hilfreichen Druck von außen. Die Europäische Union will zum Beispiel den Export von Produkten, die mit Entwaldungen in Verbindung stehen, unterbinden. Und sowas ist natürlich auch wichtig.
Welche Politik ist sonst noch auf internationaler Ebene von der neuen Regierung demnächst Lula zu erwarten?
Also auf jeden Fall kooperatives Verhalten, aber in bestimmten Grenzen. Das beschreibt Lula gestern in seiner Nachwahlrede so. Stopp da. Um den Amazonas zu schützen, sind wir offen für die internationale Zusammenarbeit, seien es Investitionen oder Forschung. Aber es wird immer unter Wahrung unserer Souveränität geschehen. Also Brasilien sieht sich eben auch weiterhin als Vermittler zwischen traditionellen Industriestaaten und ärmeren Ländern, spielt ja auch eine wichtige Rolle in den G20. Da darf man jetzt auch gespannt sein, wie Lula mit China und Russland umgehen wird, bei Klimaverhandlungen, bei internationalen Verträgen. Die Arbeiterpartei Lulas hat ja damals China schon viel Zugang zu Brasilien gewährt als Investoren. Es gibt aber auch Rivalität, zum Beispiel in Afrika, um den Abbau von Rohstoffen. Und China hat ja auch seine Rolle seither gewandelt. Und es ist klar, die Brasilianer haben auch ein Interesse an dem Mercosur-Abkommen. Sie möchten aber nicht nur auf die Rohstofflieferung beschränkt sein.
Jule Reimer war das mit einem Ausblick auf das, was sich in Brasilien unter dem neuen Präsidenten Lula ändern könnte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Beschwerden über unzuverlässige Paketdienste haben deutlich zugenommen. Das zumindest zeigen die Zahlen der zuständigen Bundesnetzagentur. Allerdings wurden im Jahr 2021 hierzulande auch knapp 900 Millionen Pakete mehr befördert als vor der Corona-Pandemie, was einem Zuwachs von rund 20% entspricht. Die Arbeit der Paketdienste hat die Stiftung Warentest gerade untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Stundenlang auf das angekündigte Paket gewartet, das dann doch nicht kam. Oder es wurde einfach vor der Haustür abgelegt, was natürlich keine verlässliche Zustellung ist. Solche oder ähnliche Geschichten über Paketdienste kennt wohl jeder. Und somit hatte sich auch die Stiftung Warentest auf einige Unregelmäßigkeiten eingestellt. Jeweils 10 Pakete wurden bei 5 großen Anbietern verschickt. Sicherlich nur eine Stichprobe, doch fiel das Ergebnis weniger drastisch als erwartet aus. 2 Pakete kamen deutlich später als angekündigt und 3 Sendungen mit beschädigtem Inhalt an. Vorn in der Stichprobe lag Marktführer DHL, so Warentesterin Anke Scheiber.
Das Gesamtpaket stimmt hier, sowohl der Empfang als auch das Versenden hat gut funktioniert, besonders stark ist DHL allerdings beim Versenden mit einem sehr umfangreichen Filialnetz und einer guten Frankierungsmöglichkeit. DPD, unser Zweitplatzierter, hat aber auch durchaus Vorteile. So bietet DPD beim Empfangen eine Möglichkeit an, die die anderen nicht schaffen. Die haben uns sehr enge Zustellzeitfenster angegeben und haben sie auch eingehalten.
Allerdings gibt es nicht selten grundsätzliche Probleme. Sie betreffen vor allem die Zustellinformationen oder auch die Angaben zu Haftungsgrenzen oder Reklamationen. Bei beschädigter Ware wurde abgewertet. Letztlich erhielt nur DHL eine gute Gesamtbewertung. Schlusslichter waren GLS und UPS und überraschend hoch waren die Preisunterschiede.
Beispielsweise haben wir für ein Paket etwas über 6 Kilogramm bei DHL zu diesem Zeitpunkt 8,50 Euro bezahlt, bei UPS aber 16,07 Euro, fast doppelt so teuer. Insgesamt hatte Hermes den günstigsten Tarif. UPS ist insgesamt der Anbieter, bei dem wir am meisten bezahlt haben.
Die Zustellung von Paketen gilt als Knochenjob. Zu Spitzenzeiten müssten bis zu 200 Sendungen pro Zusteller und Tag ausgeliefert werden. So der Deutsche Gewerkschaftsbund. In früheren Untersuchungen verweigerten viele Unternehmen die Beantwortung von Fragen der Stiftung Warentest zu Löhnen und Arbeitsbedingungen. Sie ließen auch keinen Blick hinter die Kulissen zu. Das war diesmal besser, sagt Claudia Till, die Unternehmensverantwortung unter die Lupe nahm.
Bei DHL sind Zustellerinnen und Zusteller überwiegend tariflich angestellt, also bei DHL selbst, und sie erhalten mehr Geld als bei anderen Paketdiensten. Bei den anderen Unternehmen ist es so, dass die Zustellung oft in Hand von Subunternehmern ist und Beschäftigte von diesen Subunternehmern sind eben nicht tariflich angestellt und sind in der Regel auch schlechter entlohnt.
Auch bei den ökologischen Aspekten konnte DHL am meisten punkten. So fährt inzwischen die Hälfte der Zustellflotte elektrisch. Nachhaltigkeitsziele würden hier vergleichsweise strenger formuliert und auch umgesetzt als bei der Konkurrenz. Und ein wichtiger Umwelttipp der Stiftung Warentest richtet sich an die Kundinnen und Kunden der Paketdienste. Retouren sollten möglichst vermieden werden, auch wenn viele Versandhändler sie kostenlos anbieten. Denn Berechnungen zeigen, dass das Zurückschicken hierzulande knapp 800.000 Tonnen CO2 verursacht. Das entspricht 5,3 Milliarden mit einem PKW zurückgelegte Kilometer.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das. Die israelische Küste ist laut einer Studie mit mehr als 2 Tonnen Mikroplastik verschmutzt, also mit sehr kleinen Kunststoffteilchen. Am stärksten belastet seien die Strände in Tel Aviv und Hadera mit fast 18.000 Partikeln pro Kubikmeter, schreibt ein Team der Universität Tel Aviv im Fachblatt Marine Pollution Bulletin. Die Befunde seien alarmierend. Kontakt mit Mikroplastik sei angesichts der Ergebnisse praktisch unvermeidbar, betont das Team, und verweist auf Risiken sowohl für die Umwelt als auch für die menschliche Gesundheit. Quellen der Verschmutzung sind Lebensmittelverpackungen, Einwegprodukte aus Plastik und Fischernetze. Der Wahlausgang in Brasilien beschäftigt gleich auch Barbara Schmidt-Matern in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher für heute mit Susanne Kuhlmann.